Wir werden heute durch den Psalm 147 gehen. Ihr könnt es schon mal einblenden. Aber davor möchte ich einfach mit euch beten. Ihr könnt die Augen schließen dabei und zur Ruhe kommen, euch fokussieren. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein sprechender Gott bist, Herr. Und wir wissen, dass wenn du dein Wort aussendest, es niemals leer zurückkehren wird. Ich danke dir, dass dein Wort ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert. Ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat. Und so bitten wir dich, Herr, dass dein Wort auch diese ganzen Blockaden in unserem Herzen, dass dein Wort es zerschmettert in Jesu Namen. Dass diese ganzen Gedankengemäuer, die nicht von dir sind, Herr, dass die heute kaputt gehen in uns. Und so wollen wir dich einfach einladen, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest in Jesu Namen. Amen. Amen. Also Psalm 147, möchte kurz was dazu sagen. Also heute hatte ich meine stille Zeit. Und es war eine ganz besondere stille Zeit. Es gibt immer stille Zeit und stille Zeit, richtig? Es gibt stille Zeit, die sehr, sehr, sehr emotional sein kann, wo du dich sehr nah an Gott fühlst. Und es gibt stille Zeiten, wo es ein bisschen schwerer ist, wo es ein bisschen Wüste ist, wo es ein bisschen hart ist. Du betest und irgendwie spürst du gar nichts. Und heute war für mich so eine stille Zeit, wo es wirklich sehr intensiv war. Und in der stillen Zeit bin ich auf diesen Psalm gestoßen, der Psalm 147, der gleich wieder hier erscheint. So ist es. Komm, lasst uns den mal lesen. Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön, ist lieblich. Der Herr baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß. Der Herr hilft den Elenden auf, er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. Stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Zither, ihm, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet der Erde. Der Gras sprossen lässt auf den Bergen, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. In einer anderen Übersetzung heißt es, die auf seine Liebe hoffen. Rühme Jerusalem den Herrn. Lobe Zion deinen Gott. Denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt, hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte. Er schafft Frieden in deinen Grenzen. Er sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet seinen Spruch auf die Erde. Sehr schnell läuft sein Wort. Er gibt Schnee wie Wolle. Reif streut er wie Staub aus. Er wirft sein Eis wie Brocken. Wer kann bestehen vor seinem Frost? Er sendet sein Wort und schmelzt sie. Er lässt seinen Wind wehen, es rieselt das Wasser. Er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen. So handelte er an keiner Nation und die Rechtsbestimmungen, die haben sie nicht gekannt. Halleluja. Halleluja. Also, und dieser Psalm hat mich sehr berührt in der Zeit, die ich hatte mit Gott. Und ich habe gespürt, wie Gott mich persönlich neu ausrichten möchte. Und ich glaube auch, dass Gott uns alle neu ausrichten möchte. Und deswegen werde ich heute über den Psalm 147 predigen. Und ich würde den Titel mal so formulieren. Unser Fokus auf das, worauf wir uns, du und ich, uns konzentrieren sollen im Leben, ist die Freude Gottes und das, was ihn glücklich macht. Sein Vergnügen, das, was ihm Freude bereitet, tief in seiner Seele. Wusstest du, dass Gott eine Seele hat? Gott ist Geist, Gott hat einen Willen, er hat einen Verstand, er hat Emotionen. Ja, und da gibt es Dinge, die Gott Freude bereiten. Und darum geht es. Es geht darum, dass unser Lebensfokus, unsere Lebensausrichtung diese ist, dass Gott Freude hat. Dass es Gott gut geht. Das ist das Ziel von dir und mir, von jedem Einzelnen. Und ich bin darüber gestolpert und es hat mich so stark berührt, wo es heißt, dass Gott die zerbrochenen Herzen sind, wieder aufrichten wird. Dass er uns heilen wird. Dass er gekommen ist, um das Verlorene zu erretten. Dass er gekommen ist, das Zerbrochene wieder aufzurichten. Dass er gekommen ist, die Verletzten zu heilen. Das ist unser Gott und das ist auch das Evangelium. dass in Jesus Heilung ist, Wiederherstellung ist, Errettung ist, dass in Jesus Friede, Freude, Hoffnung ist, dass in Jesus Liebe ist, alles das, was die Welt dir nicht geben kann. Die Welt kann dir den Schein von Liebe geben. Die Welt kann dir den Schein von Hoffnung geben. Die Welt kann dir einen Schein von Freude geben. Aber es ist alles mehr Schein als Sein. Und Freude ist, wo Gott ist. Liebe ist, wo Gott ist. Hoffnung ist, wo Gott ist. Und wo Gott nicht ist, ist keine Hoffnung. Da ist kein Friede, da ist keine Freude, da ist keine Liebe, da ist keine Gnade, da ist keine Barmherzigkeit. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes und alles, was er ist und was er dir geben kann, wird, glaube ich, unser Herz mehr und mehr erfüllt davon, ihn zu suchen, ihn haben zu wollen, mehr in ihn eingetaucht zu sein. Wenn ich so an Eintauchen denke, denk mal dran, du bist die Banane, die in eine richtig gute Schokosoße eingetaucht wird. Ja, und diese Schokosoße ist Gott. Amen. Und da wollen wir rein. Wir wollen triefen von ihm. Wir wollen schmecken wie er. Ja, und stell dir mal vor, so eine Banane mit Schokolade, es ist herrlich. Ist besser als nur Schokolade. Also für die, die Bananen mögen, ne? Du kannst alles Mögliche. Stell dir vor, du bist eine Traube, ja? Dann bist du die Traube, die in der Schokosoße hängt, ja? Ist mir völlig egal, was du bist. Apfel, Birne, ja? Erdbeere. Wow, Erdbeere. Erdbeere in Schokosoße. Herrlich, oder? Und so ist es. Und das ist, was uns Gott haben lassen will. Ja? Wenn wir verstehen, wer er ist und was er uns geben kann. Und wenn wir auch verstehen, wer die Welt ist und was sie uns nicht geben kann. Die Welt kann uns keine Liebe geben. Die Welt kann uns keine Freude geben. Die Welt kann dir eine eingegrenzte Freude geben. Klar, eine Freude, die abhängig ist von diversen Umständen oder Geschenken. Aber wenn du da zu viel davon bekommst, dann nimm diese Freude auch ab. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn du richtig viel arbeitest und ein bisschen Freizeit hast, dann freust du dich richtig über deine Freizeit. Aber wenn du arbeitslos bist und nur noch Freizeit hast, geht dir die Freizeit auf den Sack. Ja, und genauso ist es mit anderen Dingen. Wenn du zu viel des Guten hast, verliert das Gute seine Freude. Das ist ganz normal so. Wenn du nicht so viel Geld hast und hin und wieder mal in ein gutes Restaurant gehen kannst, ja, sei es ein chinesisches Restaurant, ja, weiß ich, kenne ich deinen Geschmack, was auch immer für dich ein gutes Restaurant ist. Du gehst dorthin, ja, und dann kannst du essen und du freust dich und du genießt es und da kommt eine Freude, weil du gerade im chinesischen oder asiatischen oder, wow, mir fällt heute, Lina, es liegt vielleicht an dir, kann auch ein gutes gute deutsche Wirtschaft sein, ja, oder was Arabisches, ja. Und dann sitzt du da und du genießt es so richtig, oh, jetzt muss ich heute nicht kochen und so weiter. Aber wenn du ständig ins Restaurant gehst, dann verliert es auch seinen Reiz, ja. Und dann verlierst du Freude daran. Und so glaube ich, geht es vielen reichen Leuten, die sich alles gönnen können, ja. Gönn dir. Und zwar das ganze Leben durch, ja. Das verliert seinen Reiz. Da ist keine Freude mehr da. Und das ist, wo Gott einfach Freude geben kann. Freude, die unabhängig ist von Umständen. Liebe, die unabhängig ist von Umständen. Klar, Liebe empfinden wir oft, wenn ein liebes Wort zu mir gesprochen wird. Oder wenn jemand mir etwas Liebevolles schenkt. Oder jemand was Liebevolles tut. Dann fühle ich mich geliebt. Aber fühlst du dich auch geliebt, wenn dir die Welt dir den hier zeigt? Ja? Und wenn die Leute sagen, ey, da fühlst du dich dann noch geliebt? Ich fühle mich geliebt, weil Gott es niemals tun würde. Das ist der Punkt. Gott kann dir echte Liebe geben. Liebe, die unabhängig ist von Menschen und Umständen. Freude, die unabhängig ist von Menschen und Umständen. Hoffnung, echte Hoffnung. Eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit hineinragt. Eine Hoffnung, die nicht begrenzt ist auf dem Hier und Jetzt. Glaubt mir, so viele Menschen sind hoffnungslos, weil ihre Hoffnung gegründet ist in Dingen, die vergänglich sind. Aber unsere Hoffnung ist gegründet in den unvergänglichen Gott. Unsere Hoffnung ist unvergänglich, weil egal was passiert auf dieser Erde, das bleibt gleich, was uns versprochen ist im Himmel. Egal was passiert auf dieser Erde, nichts kann mich trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Nichts kann mir meinen Himmel rauben. Das ist doch meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass ich irgendwann mal kein Leid habe, keinen Schmerz habe, keine Sorgen habe. All das, was hier ist, irgendwann weg ist und ich oben bin bei Gott im Himmel. Das ist meine Hoffnung. Und es kann passieren, was will in meinem Leben. Das kann mir nicht genommen werden. Diese Hoffnung wird niemals erschüttert sein, weil diese Hoffnung geknüpft ist an etwas Ewiges. Und egal, was irdisch ist, vergänglich ist, Vergängliches kann niemals eine Auswirkung auf das Ewige haben. Eine negative Auswirkung. Und das möchte ich dir heute wirklich mitgeben. Worauf hast du deine Hoffnung gegründet? Ich kenne einen Mann, er ist verwandt mit jemand aus der Gemeinde. Und dieser Mann hat seine ganze Hoffnung in seine Familie gesetzt. Und er hat auf seine Familie gehofft. Und das war das, was ihn getragen hat. Das war das, was ihn motiviert hat. Das war seine Frau, seine Kinder. Das war alles, was er hatte. Und man würde heute sagen, hey, das ist doch gut, seine Hoffnung da reinzusetzen. Ja? Aber dann kam der Moment, wo ihm alles genommen wurde, wo alles auf einmal geendet hat. Seine Frau hat ihn verlassen und die hat die Kinder mitgenommen. Und dann kam das finanzielle Fiasko und dann Scheidung und alles Mögliche. Der Typ war richtig, richtig hoffnungslos. Er hat gesagt, warum bin ich überhaupt noch da? Warum existiere ich? Und er hat realisiert, dass er seine ganze Hoffnung, sein ganzes Leben lang in diese eine Sache gesetzt hat. Und dann war diese Sache weg. Und das kann dir mit dem Himmel nicht passieren. Das kann dir mit Gott nicht passieren. Meine Hoffnung ist eine feste Hoffnung, eine stabile Hoffnung. Niemand kann sie erschüttern. Und so ist es auch mit der Liebe. Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe und er liebt dich zu jeder Zeit. Da mag das Leben mit dir spielen, wie es will. Gottes Liebe bleibt bestehen. Gottes Liebe wird immer sich dir zuwenden. Sofern du dich ihm zuwendest. Weil das Problem mit uns ist oft, dass wenn wir von Hoffnung, Liebe, Freude, Barmherzigkeit, Gnade und all diese Dinge reden, dann reden wir von etwas, was wir haben, was wir bekommen haben. Aber die Sache ist die, bist du bereit, diese Geschenke auszupacken? Bist du bereit, täglich diese Geschenke auszupacken? Weil du kannst es haben, aber du kannst nicht davon profitieren. Also du kannst es haben und dennoch nicht davon profitieren. Und ich glaube, vielen Christen geht es so. Sie haben Geschenke von Gott bekommen, aber profitieren nicht von diesen Geschenken, weil sie die nicht auspacken, weil sie nicht Ja sagen dazu, vom Herzen. Und das ist so mein Wunsch für heute, für uns, dass wir wissen, wer Gott ist, was er uns geben kann und das, was er uns gibt, dass wir es auspacken und davon profitieren. Und da gibt es einen Schlüssel dazu, wie wir das machen können. Und wisst ihr, unsere Seele hat mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Manchmal geht es unserer Seele richtig gut, manchmal geht es unserer Seele nicht so gut. Aber wisst ihr, wie man den Wert und die Exzellenz der Seele erkennt und wie man das messen kann? Wie exzellent ist meine Seele? Ja, und wie wertig ist meine Seele? Und gemessen wird es an dem Objekt deiner Liebe. Was liebst du? Wenn du Billiges liebst, wenn du Wertloses liebst, dann zeigt das, dass es deiner Seele nicht gut geht. Und ich glaube, so können wir das auch bei Gott sehen, Gottes Seele. Auch bei Gott ist es so, dass die Exzellenz Gottes Seele und der Wert der Seele Gottes daran gemessen wird, was er liebt, dem Objekt seiner Liebe. Wir alle lieben Dinge. Unsere Seele schmachtet dahin für Sachen, ja, verlangt nach Dingen. Ich liebe übrigens das Wort schmachten. Ja, schmachten. Für manche ist das ein neues Wort. Das bedeutet, wie kann man das, sich danach sehnen, verlangen. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasser. Ja, so kann man. Ein Lechzen, ein Schmachten. Ja, also. Heute redet man mal ein bisschen anders. Genau, und so ist es mit unserer Seele. Sie verlangt nach Dingen. Wonach verlangt deine Seele? Und das ist mir so gekommen, hey, meine Seele verlangt nicht nach dem, wonach Gottes Seele verlangen hat. Woran hat Gott denn Freude? Was ist, was Gott liebt? Weil das zeigt, wie wertig und exzellent seine Seele ist. Und ich möchte ein paar Sachen aufzählen, die Gott wirklich liebt. Gott liebt die Dinge, die unendlich schön und wertvoll sind. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn Jesus Christus. Gott liebt das Werk seiner Hände, er liebt seine Schöpfung, er liebt dich und mich, er liebt das alles, was er geschaffen hat. Gott liebt, und das ist ganz wichtig, Gott liebt die Erde seines eigenen Namens. Gott möchte groß gemacht werden und diese Herrlichkeit seines Namens, das liebt er. Was liebt Gott noch? Er liebt es, seinem auserlesenen Volk gnädig zu sein. Also dir und mir, die wir Jesus haben, angenommen haben. Er hat uns gewählt, nicht wir haben ihn gewählt. Seinem auserwählten, auserlesenen, handverlesenen Volk. Er liebt es, diesem Volk gnädig zu sein, sich um sie zu kümmern und er liebt es, sein Volk freizukaufen. Und das ist, was Gott liebt. Und ich glaube, was wir tun müssen, und das ist, was ich so erkannt habe heute in der stillen Zeit, ich muss wieder das lieben, was er liebt. Ich muss wieder lernen und meine Seele da wirklich drauf trimmen, das zu lieben, was er liebt. Weil nur dann kann ich mich wirklich verändern. Und dann kann meine Seele wirklich an Exzellenz gewinnen. Und ich möchte, dass es meiner Seele gut geht. Möchtest du, dass es deiner Seele gut geht? Dann hoffe und sinne auf das, was Gott ist. Unser Fokus ist die Freude Gottes. Was macht Gott glücklich? Gott hat Freude daran, an Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat Freude daran, ja, an seinem eigenen Namen. Und wenn ich anfange, meine Seele darauf auszurichten, hey, hab Freude an der Ehre Gottes, an der Ehre seines Namens, hab Freude an der Erlösung, an Jesus Christus, hab Freude an der Schöpfung. Wenn wir uns dementsprechend ausrichten, wird es uns automatisch besser gehen. Glaub mir, du wirst anders durchs Leben laufen. Du wirst mit einem anderen Gesicht durchs Leben laufen. Du wirst ein Grinsen auf dein Gesicht haben. Jetzt denken sich manche von euch so, ja, was redet denn der? Sein Sohn, ja, das haben wir doch schon alles tausendmal gehört. Jesus Christus gestorben für uns, jawohl. Und wir sind auserwählt, ist klar, wir kommen hierher, alles cool. Ja, und natürlich die Schöpfung, Blume, Wiesen, ist nicht so mein Ding, ja, ich bin nicht so der Wandersmann. Vielleicht denkst du jetzt gerade so, ja, und denkst dir so, ach komm, das ist doch alles bla bla. Aber setz dich mal mit jedem einzelnen Punkt auseinander und geh mal da tief. Geh mal wirklich tief in der Sache. Und glaub mir, je mehr du dich mit ihm beschäftigst, desto besser geht es dir selbst. Und je mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, desto schlechter geht es dir. Weil er vollkommen ist, du unvollkommen bist. Weil er alles hat, du nichts hast. Weil er Freude, die Fülle hat und du Traurigkeit, die Fülle. Glaub mir. Wenn wir uns um uns selbst drehen, verschwinden wir irgendwann und sind nicht mehr sichtbar. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass es unserer Seele wieder gut geht und dass unsere Seele das liebt, was Gottes Seele liebt. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit Jesus täglich auseinanderzusetzen. Erlösung, Jesus Christus gestorben für dich am Kreuz von Golgatha, der alle deine Sünden getragen hat, alle deine Vergehen, der dir absolut voll und ganz vergibt, egal was es gewesen ist. Da, wo die Sünde groß ist, ist seine Gnade überreich. Diese Wahrheit, diese zentrale Wahrheit, um die es im Evangelium geht, wenn du dir das jeden Tag vor Augen führst, wird es deiner Seele definitiv richtig gut gehen. Wenn du dich damit beschäftigst, wie schön seine Schöpfung ist, was er alles gemacht hat, dann richtest du den Blick weg von deinem eigenen Herzen, wo vielleicht keine Blumen blühen, ja, wo vielleicht das Gras verdorrt ist, ja, wo Probleme über Probleme über Probleme sind. Jesus ist die Lösung und selbst die Schöpfung zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Und wenn du dich selbst mit der Schöpfung beschäftigst, wirst du Gott am Schluss finden. Und das ist, was uns wirklich Frieden gibt. Das ist, was uns unsere Seele exzellent macht. Das ist, was uns lieben lässt. Das ist, was die Gemeinschaft hier unter uns stärken wird, wenn wir Gott zentriert sind, wenn wir unsere Freude an ihm haben. Das ist, was U-Connect schön werden lässt, wenn jeder von uns diesen Fokus hat. Nochmal, worauf ist meine Seele aus? was ist das Objekt der Begierde? Was ist das Objekt meiner Liebe? Frag du dich mal, was liebe ich am meisten? Und sei ganz ehrlich zu dir. Nicht so, naja, ich liebe natürlich Gott am meisten. Sondern sei ganz ehrlich zu dir, was liebe ich denn wirklich am meisten? Und wie zeigt sich das in meinem Alltag? Und ich glaube, da kommen wir ich bin auf einige Dinge gekommen, die ich wirklich sehr liebe und wo ich mir denke, ey, das liebe ich? Und dann habe ich mich selbst gesehen im Spiegel und ich habe mir gedacht, das liebst du, Manuel. Das ist nicht liebenswert, das zeigt, dass es deiner Seele nicht gut geht. Und dann habe ich realisiert und gesagt, hey Gott, es tut mir leid, vergib mir. Ich möchte aufhören, diese Dinge zu lieben. Zeig mir, wer du bist. Ich möchte meinen Blick auf dich richten. Und ich rede nicht primär immer nur von Sünden im Sinne von Fehler, falsche Dinge, sondern du kannst Richtiges in einer Weise lieben, dass das Richtige falsch wird. Du kannst Gutes in einer Weise lieben, dass das Gute dem Besten verdrängt und zum Besten wird und das Beste das Gute wird. Und es ist auch falsch, weil Gott ist der Beste. Und Gott ist nicht nur gut, sondern er ist das Beste, was dir je passiert ist. Also nochmal, was liebst du? Wonach streckt sich deine Seele aus? Was ist es, was dich zum Tanzen bringt? Was ist es, was dir einen Höhenflug verschafft? Was berührt dich wirklich? Und dann fangen wir doch mal dort an und sind ganz ehrlich zu uns selbst. Ich war das heute und habe mir gedacht, meine Güte, das sind so viele Dinge, die einen Stellenwert haben. Und diese Dinge dürfen diesen Stellenwert nicht haben. Den darf nur Gott haben. Und alles, was mit Gott zu tun hat. Und das ist so mein Herzschlag, dass wir alle diesen Fokus neu gewinnen. Was macht Gott Freude? Was macht ihm wirklich Freude? Diene ich ihm? Liebe ich ihn? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit meinen Freunden um? Wie gehe ich mit Medien um? Das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Und etwas, was dich zu jemandem macht. 2. Korinther 3, da steht in Vers 18, das können wir auch einblenden, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandeln, dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also was wir hier sehen können ist, das, was du anschaust, das wirst du auch irgendwann sein. Worauf ist dein Blick gerichtet? Das, was du verehrst, zu dem wirst du. Was verehrst du? Was verherrlichst du? Was machst du groß in deinem Leben? Was hat oberste Priorität in deinem Leben? Zu dem wirst du auch. Und dasselbe natürlich im Guten. Wenn du Jesus zu deinem Ziel hast, dann wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Du wirst mehr und mehr wie Jesus. Bedeutet das, dass der Manuel jetzt Jesus ist? Nein, der Manuel ist immer noch der Manuel. Aber in der Art und Weise, wie ich mich verhalte, in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Menschen sehe, ist auch ganz interessant. Wie ich mein Leben sehe, wie ich die Dinge sortiere und ordne in meinem Alltag. In der Weise werde ich mehr wie Jesus sein. Also, das bedeutet, dein bestes Ich ist nur dort, wo Jesus groß ist. Nochmal, dein bestes Ich, der Nathan, den Gott geschaffen hat, der ist nur dann der beste Nathan, wenn er bei seinem Schöpfer Gott ist und wenn er eingetaucht ist in dieser Schokosoße, dann ist er der beste Nathan. Dann ist er schmeckt er richtig gut. Schmackhaft bist du dann. Wenn du dann gehst durch wo auch immer du gehst, ja, keine Ahnung, durch die Erden, durch die Welt, streifst, ja, Nathan. Und dann geht er so durch den Supermarkt in der Südstadt Nürnberg und dann sagen die Leute, der riecht aber gut. Wow, was ist das für ein... So einen habe ich noch nie gesehen auf der Erde. Aber wisst ihr, was die Problematik ist? Wenn du nicht bei deinem Schöpfer Gott bist, wenn du dein Ich nicht in Jesus eingetaucht ist, bist du in etwas anderes eingetaucht und du bist eine schlechte Kopie von irgendjemand anders. Und es braucht aber keiner. Was die Welt braucht, du bist es. Der echte Nathan ist es, nicht der Nathan, der irgendwer anders sein möchte. Und du kannst nur du wirklich du selbst sein und das beste Ich sein, wenn du Jesus hast. weil er wirklich derjenige ist, der dir alles gibt. Ey, der will dir alles. Und das Schöne ist, er gibt dir nicht primär das, was du willst, sondern er gibt dir das, was du brauchst. Weil er ganz genau weiß, was du brauchst. Weil das, was wir wollen, wird uns nicht zu unserem Besten nicht machen, sondern das, was wir wirklich brauchen. Und der Einzige, der wirklich weiß, was du brauchst, ist Gott. Wisst ihr, warum Gott weiß, was du brauchst und was ich brauche? Weil Gott alles weiß. Nochmal. Gott, warum ist es Gott, der weiß, was du brauchst? Weil er alles weiß. Wenn du alles analysieren kannst auf dieser Erde, wenn du alles Wissen hast über eine Person, dann kannst du auch herausfinden, was genau diese Person jetzt braucht. Richtig? Weil du alles weißt. Du weißt alle Nöte, du weißt alle Dinge, die die Person liebt. Und das weiß Gott. Aber wir selber wissen es nicht. Und Menschen um uns herum wissen es auch nicht. Also nochmal, wir brauchen Gott in unserem Leben. Eine exzellente Seele brauchen wir. Eine exzellente Seele kommt dann zum Tragen. Wir werden dann verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir unseren Fokus auf ihn richten, auf Jesus, habe deinen Blick auf Gott und richte dein Leben darauf aus, was ist seine Freude? Wo hat er seine Freude dran? Und habe deine Freude in derselben Sache. Und das Problem ist, dass das Evangelium sich mehr und mehr, oder das Evangelium wird immer mehr und mehr verwaschen. Was ist überhaupt das Evangelium? Und um was geht es bei dem Evangelium? Das Evangelium können wir zusammenfassen in Johannes 3,16. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die in einen Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, also Jesus ist gekommen, das ist das Evangelium. Und Jesus hat dich freigemacht von der Macht der Sklaverei, der Sünde, das ist das Evangelium. So, das ist das Evangelium, aber was ist das Zentrum? Für dich. Ich mache es jetzt mal ganz persönlich. Generell, was ist das Zentrum des Evangeliums und was ist das Zentrum für dich? Und ich kann euch sagen, für viele ist das Zentrum ich, der befreit ist, jetzt befreit ist und erlöst ist. Die Frage ist die, sollte nicht Gott, der Befreier und der Erlöser, das Zentrum sein? Wir haben das Evangelium genommen, runtergebrochen und am Ende stehen wir als Zentrum des Evangeliums, der Mensch, der erlöste Mensch. Der Mensch, der gefangen ist, der versklavt ist und der gerettet wird. Aber das die eigentliche Wahrheit, und wenn wir jetzt mal auch die Bibel uns anschauen, ja, und Paulus und Petrus und diese ganzen Männer, immer ihre Ausrichtung und ihr Blick, für sie war es immer ganz klar, im Evangelium geht es nicht um Menschen, sondern es geht nur um Gott. Es geht nicht um das Befreite, das Erlöste, das Geheilte, sondern es geht immer um den Heiler, den Erlöser und den Befreier. Wenn Menschen geheilt worden sind, ging es nicht primär darum, dass es den Menschen danach gut geht, sondern dass Gott verherrlicht wird, dass das Reich angekündigt wird. Nochmal, natürlich geht es in zweiter Linie um dich. Es geht natürlich darum, dass es dir gut geht. Aber vor allem geht es darum, dass es dir gut geht, sodass du Gott groß machen kannst. Dass er wieder das Zentrum des Evangeliums wird. Und ich sehe wirklich eine Tendenz im Leib Christi, eine Tendenz in Kirche und Gemeinde, wo sich das mehr und mehr verändert, wo der Mensch im Zentrum steht und nicht Gott. Aber es war schon immer so und es wird immer so bleiben, dass Gott das Zentrum des Evangeliums ist. Dass es nicht darum geht, dass ich erlöst bin und jetzt kann ich eine Party für mich selbst feiern, sondern dass es darum geht, dass Gott ein Volk für sich zusammengeholt hat und jetzt Gemeinschaft mit uns haben kann, dass das, was verloren ist, wieder geholt worden ist. Die einstige Gemeinschaft, die Gott hatte mit Adam, und dann kam Sünde, hat den Adam von Gott getrennt. Es geht um Gott und nicht um dich. Und wenn wir das verstehen, wird es unserer Seele gut gehen. Eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ich suche sie gerade, ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, Und ich möchte mal genauso vorlesen. Wir gehen zum Kern des Evangeliums und kommen zum Schluss, zur Schlussfolgerung, dass es um Gottes Freude an uns geht, anstatt auf seine Gnade zurückzuführen, die eigentlich der Kern des Evangeliums ist, die uns befähigt, dass wir Freude an ihm haben. Ich möchte es nochmal lesen. Wenn wir das Evangelium runterbrechen, wirklich zum Kern des Evangeliums kommen, kommen wir, und das ist die falsche Schlussfolgerung, wir kommen zu dieser Schlussfolgerung, dass es um uns geht, um unsere Freude. Aber es geht eigentlich um die Freude Gottes. Es geht doch eigentlich darum, dass er uns Gnade gegeben hat, dass wir uns an ihm freuen können. Ein Mensch ohne Gott kann sich an Gott nicht freuen. Ein Mensch ohne Gott kann nicht in diese Schokosoße. Ein Mensch ohne Gott ist ein Mensch ohne Schokosoße. Ist das nicht dramatisch? Und das ist die Gnade. Wenn der Mensch im Zentrum des Evangeliums, hört gut zu, wenn der Mensch im Zentrum des Evangeliums steht, dann gibt es keine Gnade mehr. Dann ist die Gnade weg. Weil es nur noch darum geht, wer du bist und was du hast und was du kannst. Aber wo wir alle, glaube ich, verstehen müssen und immer wieder zu diesem Punkt kommen müssen, ist, ohne Gott sind wir nichts. 0,000. Und mit Gott sind wir alles in ihm. Und können wirklich das tun, wozu wir geschaffen worden sind, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Jetzt möchte ich auf die Passage aus Psalm 147 kommen, die das Ganze jetzt abrundet zum Schluss. Und zwar heißt es in Vers 10, er hat keinen Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Das ist ein sehr powerfuler Vers. Ne? Und der Vers 11, da heißt es, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Also Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und an denen, die auf seine Liebe oder auf seine Gnade hoffen, die in seiner Gnade sind, die auf seine Liebe hoffen. Und das finde ich so erstaunlich hier, dass, was bedeutet das, auf seine Liebe zu hoffen, auf seine Gnade zu harren? Das bedeutet im Endeffekt, dass du bekennst, Gott, ich bin schwach, du bist stark. Alles, was ich habe, ist die Hoffnung auf dich. Alles, was ich habe, das bist du und du bist meine Hilfe, du bist meine Rettung. Alles, und das ist, glaub mir, wenn du diese Haltung hast und wenn du mit dieser Haltung Gott begegnest, mein Gott, Gott wird dich lieben. Gott wird dich packen, der wird dich abknutschen. Der wird sagen, ja, endlich hast du es geschnallt, du bist nichts, du kannst nichts. Aber ich liebe dich. Und ich will dich befähigen, ich will dich zu dem machen, wer du eigentlich sein sollst. Endlich darf ich dich lieben, endlich darf ich dir Gnade geben, endlich darf ich dir helfen. Weil, wisst ihr, wie wir sind? Wie so ein Kind, was auf dem Rücken liegt und nicht aufkommt. Ja, und wir sagen, ja, und ich bin wer und ich kann was und da. Und dann kommt Gott und sagt, hey, lass mich dir helfen, lass mich dir Gnade geben. Und du sagst, nein, ich schaffe das selbst, ich kann das selbst. Aber wisst ihr was, wenn du sagst, okay, hilf mir auf. Wenn du sagst, hilf mir auf, ich brauche Hilfe. Was passiert? Gott wird groß gemacht. Was passiert? Du berührst Gottes Herz. Was passiert? Dann können Menschen erkennen, wer Gott ist. Dann wird er verherrlicht. Was heißt es verherrlichen? Gott verherrlichen ist so ein Wort, ja. Gott verherrlichen bedeutet im Prinzip, dass er sichtbar wird für andere Menschen, dass sie erkennen. Und darum geht es in You Connect, Leute. In You Connect geht es darum, dass wir alle zusammenkommen mit der selben Haltung, demütig vor Gott. Wir liegen auf dem Rücken wie ein umgefallener Käfer, wir können uns nicht umdrehen, wir brauchen deine Hilfe. Und wenn dann die Leute dazukommen, sagen sie, wow, das ist Kirche, das ist Gemeinde, das ist Gott. Das ist etwas, was ich nirgendwo anders gesehen habe. Zu diesen Menschen möchte ich gehen. Darum geht es im Evangelium. Wer bist du, wer ist er? Und um wen geht's? Es geht nur um Gott. Und in seiner Schwachheit kommt in deiner Schwachheit kommt seine Kraft zur Vollendung und zur Vollkommenheit. Erkenne, wer du bist. Wer du wirklich bist. Schau, Worauf sinnt deine Seele? Was liebt deine Seele? Und wenn du realisierst, das ist billig, das ist schlecht, das ist nicht exzellent, ist es gut, wenn du es erkannt hast und jetzt veränderte deinen Blick, veränderte deine Sicht deiner Seele. Und dann wirst du realisieren, wie Gott dir Gutes tun will. Und das ist, worauf er wartet. Er wartet nur darauf, dass wir einfach fragen, hilf mir. Und das habe ich heute in meiner stillen Zeit gemacht. Ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, ich bin der Mann. Ich bin zerbrochen. Ich bin zerstreut, wie dein Volk Israel zerstreut war aufgrund der Sünden, die sie getan haben. Ich bin einer. Ich bin zerstreut, gedanklich, innerlich. Ich bin durch. Und jetzt brauche ich dich. Sammle mich wieder. Fang mich ein, Gott. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie Gott mein Herz berührt hat und hat mich tatsächlich gesammelt. Er hat mich geholt, zu sich geholt. Und das ist, warum meine persönliche Zeit heute so eine besondere Zeit war, so eine starke, stille Zeit. Weil ich danach eine Freude in mir hatte und einen Frieden in mir hatte, den ich davor nicht hatte. Und egal, was ich gemacht hätte an Sachen, ich hätte diese Freude niemals bekommen, wenn ich nicht mit Gott Gemeinschaft gehabt hätte. Und das ist, was... Ja, wenn wir so verändert werden, das ist, was Menschen begeistert für Jesus. Das ist, was Menschen begeistert für Gott. Weil sie realisieren, Gott ist echt. Gott ist die Wahrheit. Und da ist nichts anderes. Alles andere ist fake. Der einzig wahre ist Gott. Da gibt es keinen außer Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Niemand findet Frieden und Erlösung und Errettung außer durch Jesus Christus. Nur in Jesus. Dann heißt es in Vers 10, er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses. Also nochmal, hey, alles, was wir tun müssen, ist auf seine Gnade zu harren und auf seine Liebe zu hoffen. Alles, das ist die einzige Bedingung, die Gott hat an dich, wenn du erlöst bist, errettet bist, Jesus als deinen Herrn hast. Habe Gefallen an Gott. Das ist alles, was er hat, hoffe und harre auf seine Liebe und auf seine Gnade. Alles, that's it. Mehr musst du nicht tun. Und wir denken immer an Gesetze und dieses und jenes. Aber das ist, was du tun musst. Und dann Vers 10, er hat keinen Gefallen an der Stärke des Rosses. Was bedeutet das? Stärke des Pferdes. PS, meiner PS, Pferdestärke oder noch Freude an, darf ich jetzt kein schnelles Auto fahren oder wie? Noch Freude an den Schenkeln des Mannes, also... Gut, wer hat Freude an... Ja, also das ist auch ein bisschen besonders. Also was er damit meint, sind die Beine des Mannes. Ja. Also was sagt er? Was sagt er damit, ja, dass Gott daran keinen Gefallen hat? Was er damit eigentlich meint ist, dass er keinen Gefallen daran hat, wenn wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Das ist, was er damit meint. Ja, ich möchte ein paar Bibelverse noch lesen, die das bestätigen und auslegen. Hiob 39, 19 bis 25. Sag, hast du das Pferd so stark gemacht, schmückst du seinen Hals mit einer Mähne, sagt Gott zu Hiob. Wie es zum Sprung ansetzt, hast du ihm die Kraft gegeben? Sein gewaltiges Schnauben ist furchterregend. Es stampft auf dem Boden, freut sich über seine Kraft und jagt dann der Schlacht entgegen. Es lacht über die Angst, fürchtet nichts und streckt vor dem feindlichen Schwert nicht zurück. Der Köcher klirrt an seiner Seite, Schwert und Lanze blitzen, wild und ungestüm fliegt es dahin. Sobald das Signal ertönt, gibt es kein Halten mehr. Beim Klang der Hörner wird es laut, wittert den Kampf schon von Ferne. Es hört, wie die Anführer Befehle schreien und wie der Schlachtruf ertönt. Also Gott hat natürlich Gefallen an der Stärke des Pferdes. Weil ein Pferd stand in der damaligen Zeit für Krieg und für die Armee und für die Power der jeweiligen Nation. Die kämpft. Also es geht hier um eine Armee. Und Gott hat Gefallen an Armeen, weil er hat es ja geschaffen. Er hat dieses Pferd erst stark gemacht. Also es geht nicht darum, dass Gott es nicht gut findet. Und dann Sprüche 21, 31, das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber die Rettung ist die Sache des Herrn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Pferd ist gerüstet. Du sollst die Waffenrüstung anlegen und du sollst stark sein in der Kraft deines Herrn. Aber du wirst den Sieg nicht einfahren, sondern die Rettung kommt allein durch den Herrn. Und so müssen wir auch uns betrachten. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft, sondern vertraue auf seine Kraft. Und wenn du Siege einfährst in deinem Leben, in jedem Bereich deines Lebens, check alle deine Bereiche, seien es gute Noten oder seien es gute Beziehungen oder was auch immer es ist. Wer kriegt die Ehre? Liegt es daran, dass du so ein Fleißiger bist und dass du so gut gelernt hast und du deshalb das alles geschafft hast? Oder geht es darum, dass du einfach so ein einfühlsamer Mensch bist und deswegen alle deine Beziehungen gelingen und gut sind? Egal, was für Beziehungen du hast, geht es darum? Nein, der Sieg ist des Herrn. Er ist es, der die Ehre bekommen soll. Er ist es, der verherrlicht werden soll. Und deshalb steht im Psalm 20, Vers 8, diese denken an Wagen und jene an Pferde, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Diese, wer sind diese? Sind diese, die Gott nicht kennen. Diese, die Gott nicht kennen, denken an Pferde, denken an Kraft, denken an menschliche Kraft. Wisst ihr, an was sie denken? Habe ich eine kleine Auflistung. Dein eigenes Pimp-up. Ja, die denken an Make-up, an Bodybuilding, Ernährungspläne, Markenkleidung, Image in sozialen Netzwerken. Das ist, worauf Menschen ohne Gott sich sinnen und worauf sie sich beziehen. Sagen, hey, daraus beziehe ich meine Kraft. Ich bin stark. Oder persönliche Errungenschaften und Gaben, ein guter Schulabschluss, Abitur oder sonstiges, Universitätsabschluss, Ausbildung, Redegewandtheit, Rhetorik, künstlerische Exzellenz, was auch immer deine Gabe ist. Manche sagen, das ist meine Kraft, das ist meine Stärke, das ist mein Pferd. Meine Pferdepower, Pferdestärke, meine PS, das macht mich richtig schnell. Das ist nicht die Wahrheit. Und das soll niemals die Wahrheit werden. Es ist immer Lüge. Oder äußere Sicherheit. Ich meine, hey, vor allem bei uns Deutschen. Versicherungen. Und wir haben viele Versicherungen, glaubt mir. So viele Versicherungen. Und ein reiches Elternhaus. Der Erfolg deiner Eltern. Vielleicht ist es das, womit du dich rühmst. Vielleicht ist das deine Pferdestärke. Vielleicht ist das deine Armee. Deine Ausrüstung, deine Kampfesausrüstung. Aber ich möchte heute eins sagen, das ist alles schön und gut, ja? Egal, was du hast und wer du bist und so weiter. Du darfst auch weiterhin Make-up tragen und wenn du Bodybuilding liebst, dann mach weiterhin Bodybuilding. Alles kein Stress. Ja, ich bin heute nicht gekommen, um dagegen zu predigen, sondern einfach euch zu sagen, Gott, ihm allein gebührt die Ehre in allem. Ihm allein gebührt alle Herrlichkeit auf dieser Erde in deinem Leben und in meinem Leben. Und darum geht es. Also komm mit dieser Haltung zu Gott. Zerbrochenen Herzens, auf dem Rücken liegend und nicht mehr, ne, du kommst nicht mehr hoch. Sag Gott, hilf mir. Sag nicht, nein, aber ich habe das in meinem Leben und schau mich an, ja. Keiner kann so gut Make-up auflegen, wie ich das tue. Schau dir alle anderen an. Gott, siehst du es nicht? Keiner hat solche starken Muskeln wie ich und dann, Gott, ich zeige dir meinen Sixpack. Da ist er nicht begeistert von. Da denkt sich so, Alter, was ist mit dir los? Aber stell dir mal vor, jemand macht das mit dir. Da denkst du dir auch, ey, hast du auch nicht mal alle Tassen im Schrank, oder? Er, ihm allein gebührt die Erde. Unser Gott. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Abend, Herr. Ich danke dir, Gott, dass du uns zusammengestellt hast. Wir sind ganz unterschiedlich, jeder ist anders, Herr. Und ich preise dich dafür, dass keiner gleich ist. Aber Herr, wir alle kommen mit dem einen Ziel, Herr, dass wir unsere Seele wieder auf das ausrichten, um was es eigentlich geht im Leben. Und es bist du, Gott. Und schließ mal du deine Augen und wenn das dich berührt hat, diese Botschaft, und wenn du realisierst, hey, das sind Dinge, die ich liebe, die ich eigentlich gar nicht lieben will, fang einfach da an und sag, Gott, verändere jetzt mein Herz. Und Gott, heute wollen wir wirklich uns verändern lassen. Herr, wir sind nicht gekommen, um irgendeine Message zu hören und die cool zu finden oder nicht cool zu finden und dann wieder heimzugehen, sondern Herr, wir wollen Berührung. Wir wollen eine Begegnung mit dir, Gott, weil du bist das Leben. Du bist die Wahrheit, du bist die Realität, du bist echt, du bist erfahrbar. Gott, wir wollen dich. Mach das zu deinem Gebet, Gott, ich will dich. Und Gott, mach deine Gemeinde herrlich, mach deine Kirche herrlich, indem du unsere Seelen heute berührst und ausrichtest wieder ganz neu. Herr, wir wollen auf deine Liebe hoffen. Wir wollen auf deine Gnade harren. vertrauen. Und wir wollen nicht auf die Pferdestärke und auf die Schenkel des Mannes hoffen, Herr, sondern nur du bist unser Ziel.